Land für Deutschland brennt. Dass du uns nicht verlässt, sondern dass du zu uns kommst. Das wollen wir wahrnehmen. Das wollen wir annehmen und weitergeben. Wir danken dir für diesen Tag, für das, was du schon gesprochen hast in unserem Herzen während der Anbetung. Wir beten dafür, dass die Anbetung weitergeht, dass wir jetzt dein Wort hören und dass es in uns Platz findet, Raum findet. Dass wir selber den Ort werden, den du berühren willst. Wir danken dir für deine Liebe, dass du treu bist, dass du gut bist. Danke dir, Jesus. Amen. Vielen Dank, Lobpreisteam. War toll. Gut. Ich brauche einen Moment. Okay, hab gedacht, ich warte mal einen Moment, dann versteht manche von euch vielleicht die Zeichnung. Ich finde es witzig und es ist immer gut, mit etwas Witziges anzufangen. Ja, schön, dass ihr da seid an diesem warmen Tag, sonnigen Tag. Ich weiß, dass für manche von uns ist es gar nicht so leicht, in Tulln zu sein, wenn es so sonnig wird, besonders nachdem wir eigentlich die letzten Monate oft kaltes Wetter hatten. Also ich bin dankbar, dass ihr da seid. Ist nicht selbstverständlich. Okay, ich fange mal erstmal so eine kurze Geschichte an. Am 21. Dezember 2012, vielleicht erinnert ihr euch schon an dem Datum, aber für mich war es so, wir waren mit unserem letzten Unterricht des ersten Semesters fertig und ich verabschiedete mich dann von meinen Freunden, um mich auf den Weg nach Hause zu machen. 21. Dezember, endlich war so Weihnachtsferien vor uns, aber in diesem Jahr sagten wir, also ich und meine Freunde, einander nicht abschließend frohe Weihnachten oder guten Rutsch, sondern wir zogen, so gut wie möglich, eine ernste Miene und mit ironisch gerunzelter Stirn sagten wir einander, frohe Endzeit und guten Untergang. Da guckt ihr vielleicht schon. Ich weiß, also wie gesagt, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, aber am 21. Dezember hieß es, 21. Dezember 2012 hieß es, dass der Weltuntergang passieren sollte. Das habt ihr vielleicht damals nicht mitgekriegt, aber es war in den USA so ein Thema. Denn ursprünglich würde die Theorie von die von dem Maya-Kalender fragwürdig entwickelt worden ist, nur von relativ wenigen Esoterikern ernst genommen. Aber die Medien haben das halt aufgenommen, wie sie das tun, und es verbreitet. Und irgendwann war es so, dass so mitten im Jahr, schon im Juni, Juli, dass die Theorie von allen aufgegriffen worden ist. Da kam sogar ein Film dazu aus. Und dass dann viele Leute in der ganzen Welt Angst von dem 21.12. hatten. Meine Freunde und ich, wir könnten es halt nicht so ernst nehmen, haben die Möglichkeit ergriffen, einen Gag oder einen wiederholenden Witz daraus zu machen, so wie hier. Aber in der Schule kannte ich auch Leute, die sich tatsächlich Sorgen darüber gemacht haben. Denn ich bin sozusagen in der Esoteriker-Hauptstadt aufgewachsen. Also da waren wirklich viele Leute, die daran geglaubt oder wenigstens gedacht haben. Und es fiel mir damals, wie gesagt, leicht, vielleicht zu leicht, darüber Scherze zu machen. Aber ich weiß noch, wie es mir einmal richtig zum Nachdenken gebracht hat, als ein Bekannter von mir erzählte, dass er sich an dem vorherigen Wochenende einen vollen Vorrat an Wasser, Brennstoff und eingedostem Essen angelegt hatte. Ich dachte nicht in dem Moment, okay, krass, vielleicht hast du sogar recht, aber ich war beeindruckt, dass das Thema für ihn ein Anlass gewesen ist zur Aktion. Er meinte, dass die Wahrscheinlichkeit eines Weltuntergangs am 21.12.2012 ziemlich gering waren, aber trotzdem hoch genug, um sich vorsorglich darauf vorzubereiten. Und in unserer heutigen Geschichte werden die jungen Jesus von einer ähnlichen Angst ergriffen. Deshalb erzähle ich überhaupt diese Geschichte, die heute nicht unbedingt wichtig ist, aber dazu passt. Die Jünger wollen wissen, was ihnen bevorsteht. Also, von dieser Geschichte lesen wir, das ist in Markus 13, falls jemand mitlesen will. Als Jesus den Tempel verließ, sagte einer seiner Jünger zu ihm: Meister, sieh doch, was für mächtige Steine und was für prachtvolle Bauten. Dich beeindrucken diese gewaltigen Bauten, entgegnete Jesus. Kein Stein wird hier auf dem anderen bleiben. Es wird alles zerstört werden. Und später saß Jesus auf dem Ölberg, von wo aus man zum Tempel hinüberblickt. Und Petrus und Jakobus und Johannes und Andreas, sie waren alle mit ihm. Und da baten sie ihn: Sag uns doch, wann wird das geschehen? Und an welchem Zeichen werden wir erkennen, dass die Erfüllung all dieser Dinge bevorsteht? Gebt Acht, dass euch niemand irreführt, antwortete Jesus. Viele werden unter meinem Namen auftreten. Sie werden von sich sagen: Ich bin es. Und sie werden viele irreführen. Und wenn ihr von Kriegen hört und wenn Kriegsgefahr droht, dann erschreckt nicht. Es muss so kommen, aber das Ende ist es noch nicht. Ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Es wird bald in dieser Gegend Erdbeben geben und bald in jener Gegend. Und Hungersnöte werden die Menschen heimsuchen. Doch das ist erst der Anfang, es ist wieder Beginn von Geburtswehen. Habt also Acht auf euch selbst. Man wird euch in den Synagogen vor Gericht stellen und auspeitschen. Ihr werdet euch um meinetwillen vor Macht haben und Königen verantworten müssen und sollt vor ihnen meine Zeugen sein. Denn bevor das Ende kommt, muss das Evangelium allen Völkern verkündet werden. Wenn man euch verhaftet und vor Gericht stellt, dann macht euch nicht im Voraus Sorgen, was ihr sagen sollt. Denn wenn es soweit ist, wird euch eingegeben, was ihr sagen müsst. Nicht ihr seid es, die dann reden, sondern der Heilige Geist. Menschen werden ihre nächsten Angehörigen dem Henker ausliefern. Der Bruder dem Bruder und der Vater sein Kind und auch Kinder werden sich gegen ihre Eltern stellen und sie sogar töten lassen. Um meines Namens willen werdet ihr von allen Menschen gehasst werden. Wer aber bis ans Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Jetzt erstmal tief ausatmen. Ich glaube, wir lesen sowas und denken zuerst, das steht in meiner Bibel, wenn wir die Geschichte nicht so gut kennen. Und deshalb, es gibt Hoffnung und wir kommen ja auch zu der Hoffnung. erst ausatmen und dann näher betrachten.
Ja, aber wie soll das zustande kommen? Wie soll das funktionieren?
Also ich erzähle mal weiter und dann vielleicht hast du die Antwort, die du brauchst. Okay?
Ja.
Okay. Man muss sich diese Situation etwas näher vorstellen, näher betrachten. Die Jünger bestaunen ihren wunderbaren Tempel. Sie sind gegenüber von dem Tempel auf diesem Ölberg. Und der Tempel ist ja der Stolz ihres Volkes. Und dann kommen diese Worte von Jesus. Also stell dir mal vor, du bist gleichzeitig vor dem Wahrzeichen deines Landes und deiner Religion. Eigentlich können wir uns das gar nicht vorstellen als Deutsche, denn wir haben nicht so ein Gebäude. Aber es ist vielleicht so ein wenig wie wenn du in Berlin wärst, das erste Mal den Bundestag bewundern würdest und die Person neben dir, in diesem Fall die Person, die du über alles schätzen achtest, dir sagt, es wird alles zerstört werden. Die Jünger sind schockiert. Denn man weiß, wenn der Bundestag oder der Tempel zerstört wird, ist es ein Bild für die Zerstörung der gesamten Nation. Und in diesem Fall sogar der Religion. Also es ist noch schlimmer, als es zuerst sich anhört. Man denkt sich, das ist doch meine Welt. Das würdest du dir denken, wenn dir jemand sagen würde, dass der Bundestag und Deutschland, dass sowas hier passieren würde. Und genau so dachten die Jünger. Das ist doch unsere Welt. Jesus, sage uns doch, wann wird das geschehen und an welchem Zeichen werden wir erkennen können, dass die Erfüllung all dieser Dinge bevorsteht. Okay, jetzt nochmal eine Geschichte, dann kommen wir wieder dazu zurück. Zu viel auf einmal ist einfach zu viel. Während ich in der Grundschule war, ist ein Vulkan im Washington State wieder aktiv geworden, der zuletzt in 1980 richtig massiv explodiert hatte. Und aufgeregt, dass ein Vulkan bei uns in der Nähe wieder brummte, machte meine Schulklasse und unser Lehrer es zu unserem Ritual, jeden Morgen durch Seismographen und live aufgeladene Fotos Aktivitätsberichten von Vulkanen zu verfassen. Und ich fand diese Aufgabe, so als Fünftklässiger damals, richtig aufregend. Wir sahen jeden Morgen die dokumentierten Erdbeben und die Bilder von der Aschewolke, die täglich von Mount St. Helens hervorhob. Und dadurch versuchen wir einzuschätzen, ob und wann der Berg wieder explodieren würde. Wir mussten weiterhin unsere Hausaufgaben und alltägliches Leben durchführen, aber es gab Tage, wo ich mich wenigstens auf nichts anderes fokussieren könnte, weil ich mir so sicher war, dass die Erdbeben der vorherigen Nacht St. Helens wecken würden. Mein Leben drehte sich um die Neugier über und die Angst vor diesem Berg. Und das erzähle ich, weil die Jünger vor der gleichen Gefahr sind. Sie sind vor der Gefahr, vor ihrer Angst und dem Leid gelähmt zu werden. Und Jesus weiß das. Ich habe jetzt nur ein kurzes Teil von Jesus seine Rede vorgelesen. Es war euch wahrscheinlich sowieso genug. Aber in der gesamten Rede macht Jesus 19 Befehle. Also insgesamt mehr als ein Befehl, alle zwei Verse. Ich weiß nicht, ob außerhalb von den 10 Geboten sowas überhaupt vorkommt in der ganzen Bibel. Wir sollten uns also fragen, warum er so viele Befehle anordnet. Und ich glaube, er tut das, weil es ihm so wichtig ist, dass seine Jünger nicht durch Angst gelähmt werden. Also Jesus ermahnt ungefähr, lebe das Leben, das ich dir gegeben habe. Werde davon nicht abgelenkt. Oder wie er es wörtlich sagt, erschreckt nicht. Gebt Acht, dass euch niemand irre führt. Macht euch nicht im Voraus Sorgen dafür, darüber. Also Jesus spricht von beängstigenden Ereignissen, von Leuten, die seine Autorität missbrauchen werden, von Kriegen und Kriegsgefahr, von Erdbeben, Hungersnöten, von Verfolgung und Auspeitschung, von Familienverrätern und Mordern und so weiter. Er erzählt von solchen zukünftigen Schrecken und doch erwidert er darauf, macht euch nicht im Voraus Sorgen. Er versichert, wer aber bis ans Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Und da kratzt man sich am Kopf und man hört die Reihe von angekündigten Anfechtungen und denkt sich, wie soll ich sowas durchstehen? Man hört Jesus seine Beschreibung und denkt sich eventuell, also Junge, wieso bist du überhaupt gekommen, wenn es genauso schlimm bleibt oder sogar noch schlimmer für uns wird wie vorher? Was für ein Retter bist du denn eigentlich, Jesus? Vielleicht kennen manche von euch die Geschichte von Elizabeth Elliot, die schon in ihre 20ern als eine Missionarin und Bibelübersetzerin in Südamerika tätig war. Am Anfang ihrer Zeit dort traf sie einen Mann namens Macario, der einzige Mann war im ganzen Land, wovon sie wenigstens wussten, der Spanisch und Colorado, also das war die Indianersprache, mit der Elizabeth arbeitete, beide fließend sprechen konnte. Er war ihr also ein Gottesgeschenk für ihre Arbeit. Und doch nachdem sie mit ihm eine Zeit lang gearbeitet hat, wurde er plötzlich und unerklärlich ermordet. Die fanden nie raus, von wem oder aus welchem Grund. Und es war deshalb fast unmöglich, ihre Übersetzungsarbeit weiterzumachen. Doch schaffte sie es irgendwie, die Sprache allmählich und systematisch zu übersetzen und aufzuzeichnen. Und dann übergab sie dann endlich all ihre Arbeit an einem anderen Missionar, weil er es zurück nach Amerika bringen sollte, sodass die Übersetzungsarbeit von der Bibel fortgeführt werden könnte. Also die hat sozusagen das Alphabet, die Sprache zum ersten Mal aufgeschrieben, aber übersetzt hatte sie es noch nicht, weil sie halt diese Sprache kannte, aber vermutlich nicht Griechisch oder Hebräisch. Also gab sie es diesem Missionar weiter und dann wird der Koffer gestohlen. Alle Notizbücher, die Krabben und Dokumenten, die Colorado-Sprache, die zum ersten Mal und mit so viel Mühe von Elizabeth aufgeschrieben worden ist, es war alles und für immer einfach weg. Und als ob das dann nicht genug gewesen ist, würde später, so 3-4 Jahre später, nachdem sie kurz danach ihren Mann verheiratet hat, Jim Elliot, also sie war nur 3 Jahre mit ihm zusammen, und dann wird er von dem Indianerstamm, den sie gemeinsam versucht haben zu missionieren, getötet. Und viele würden sich also fragen im Angesicht dieser Geschehen, was für ein Retter soll dieser Jesus wohl sein? Aber Elizabeth schaute auf diese Zeit zurück und sie schrieb dieses: Gott, wenn er nur mein Helfer war, hatte mich betrügen. Wenn er jedoch Gott war, hatte er mich befreit. Und da fragt man sich trotzdem, was meint sie überhaupt mit solchen Sätzen? Meinte sie jetzt eben, dass es gut gewesen ist, dass ihre Arbeit gestohlen worden ist, dass Macario ermordet worden ist, dass ihre Tochter ohne ihren Vater aufwachsen musste? Ist sie von ihrem Mann befreit worden? Will sie das sagen? Nein, natürlich nicht. An sich waren alle diese Sachen schrecklich, bedeutungslos, grausam. Aber was Elisabeth damit sagen wollte, war dieses. Es war an ihrem schwächsten Punkt und in ihrer tiefsten Not, dass sie den Gott dieser Täler erkannt hat. Sage ich nochmal, denn ich glaube, es ist wichtig. Es war an ihrem schwächsten Punkt und in ihrer tiefsten Not, dass sie den Gott dieser Täler erkannte. Vorher meinte sie, Gott zu kennen, aber sie hatte nur einen Gott der Höhepunkte. Als sie im Tal war, und nur weil sie im Tal war, erkannte sie die Wahrheit und diese Wahrheit setzte sie wirklich frei. Ob ich wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Der Zuspruch ist nicht, dass kein Unglück geschehen wird, sondern dass Gott unser zuversichtlicher Trost bleibt, ob auf der grünen Aue oder im finstern Tal. Und genau das will Jesus seinen Jüngern sagen, in diesem Text, der uns meistens auch erschreckt. Er will seinen Jüngern sagen, genau was Elisabeth hier erkannt hatte. Zum Abschluss des Paralleltextes im Johannesevangelium. Und vielleicht hat Johannes, der zuletzt sein Evangelium geschrieben hat, nach Markus, vielleicht hat er erkannt, dass manche Leute diesen Text falsch interpretieren. Denn in seinem Paralleltext fügt er etwas dazu, was für viele ein sehr wichtiges Wort ist. Jesus sagt in dem Text, ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, doch ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich habe die Welt besiegt. Und ich kenne manche von euch, die mir schon im letzten Jahr, in den letzten zwei Jahren gesagt haben, dass dieser letzte Satz, also ich habe die Welt besiegt, einer eurer Lieblingsversen ist. Und mir geht es auch so. Aber ich glaube, wir erkennen oft nicht, in welchem Kontext er steht. Hier haben wir schon wieder eine der Paradoxen, die für ein klares Weltverständnis so wichtig ist. Jesus sagt, in der Welt werdet ihr hart bedrängt und gleichzeitig, ich habe die Welt besiegt. Das heißt, dass die Bedrängnis, den wir erleben, dass es Jesus seinen Sieg nicht ausschließt. Nein, es ist sogar in der Bedrängnis, wenn wir uns auf seine Geschichte besinnen, dass wir den Sieg Jesus besonders stark erleben werden. Denn die Geschichte der Bibel ist die, die dir sagt, dass keine Bedrängnis und kein Leid, nicht mal der Tod selber, so schmerzhaft und grausam ist, dass es Jesus seine Liebe für dich zurückdrängt. Die Geschichte der Bibel ist die, die dir sagt, dass keine Bedrängnis und kein Leid, nicht mal der Tod selber, so schmerzhaft und grausam ist, dass es Jesus Liebe für dich zurückdrängt. Wir fragen uns oft, und auch zu Recht, warum lässt Gott Leid zu? Und ganz ehrlich, die Bibel gibt uns nicht die ganze Antwort. Sie sagt mir nicht, warum er es zuließ, dass meine Großmutter Demenz hatte und mit Demenz starb. Sie sagt dir nicht, warum die junge Bekanntschaft von dir starb. Und sie sagt uns nicht, warum manche Führungskräfte ihre Macht so lange missbrauchen dürfen. Aber die Bibel, wie ein Pastor es formulierte, gibt uns die halbe Antwort, die wir brauchen. Wir wissen, was der Grund unseres Leidens nicht ist. Ich leide nicht und du leidest nicht und wir leiden nicht aus dem Grund, dass Gott uns nicht liebt. Unser Endgültiges Glück ist ihm so wichtig, dass er bereit war, dafür freiwillig in die tiefsten Tiefen des Leidens hinabzusteigen. Auf diese Weise will er dir bewusst machen, trotz und sogar manchmal durch das Leid, dass er, wie wir letzte Woche mit dem Aussätzigen gehört haben, dass er dich will. Nochmal, wir wissen, was der Grund unseres Leidens nicht ist, was es nicht sein kann, wenn die Geschichte der Bibel stimmt. Ich leide nicht und du leidest nicht. Wir leiden nicht aus dem Grund, dass Gott uns nicht liebt. Letzte Woche haben wir auch kurz darüber nachgedacht, dass die säkulare Kultur halt das große Problem hat, dass sie keine theoretische oder praktische Antwort auf Leid hat. Sie zuckt die Schultern. Leid ist einfach. Aber hier sehen wir, wie tiefgehend die christliche Antwort ist. Sie geht so tief, dass sie eine Leidenschaft werden kann. Ja, Leidenschaft. Denn die Geschichte von der Liebe Jesus für dich gibt dir eine Antwort auf Leid, die dir bereit macht, für etwas zu leben und auch zu leiden. Deshalb Leidenschaft. Weil man dafür lebt und auch leidet. Wenn Jesus seinen Jüngern von schweren Umständen erzählt, tut er das nicht, um ihren Fokus auf die Umstände zu lenken. Und unsere erste Frage ist oft, wann wird das alles geschehen? Aber Jesus will unseren Fokus nicht darauf lenken, sondern auf das oder beziehungsweise auf den, der uns in den Umständen standfest macht. Es geht nicht um wann, sondern um wen. Er spricht nicht davon, dass sie sich verstecken sollen, sondern sie sollen Machthabern, Königen und allen Völkern ihre gute Nachricht erzählen. Warum? Weil sie in bösen Zeiten ein gutes und ein hoffnungsvolles und befreiendes Wort haben. Umgeben von einem dunklen Zeitgeist leuchtet der Heilige Geist von ihnen aus. Ich will uns dazu einladen, und unser Lobpreisteam darf schon nach vorne kommen, dass wir diese gute Nachricht und den Heiligen Geist Raum geben, um uns dorthin zu bewegen, wo sie uns haben wollen. Das heißt, Verschiedenes für uns, glaube ich. Manche müssen einfach zum ersten Mal oder erneut erkennen, was es bedeutet überhaupt, dass Jesus dich so sehr liebt. Wenn du gerade eine Bedrängnis hast, sollst du erfahren, dass er freiwillig für dich bedrängt worden ist. Wir fühlen uns manchmal, als ob wir verlassen sind, wenn wir durch solche Bedrängnisse gehen. Dass wir von Gott verlassen sind, wenn wir leiden. Und die christliche Geschichte ist die einzige Geschichte in all den Religionen, die dir sagt, dein Leid ist nicht bedeutungslos und entfernt dich auch nicht von Gott. Du sollst erfahren, dass er freiwillig für dich bedrängt worden ist, dass er nah zu dir ist. Egal, was du gerade durchgehst. Aber ich glaube, dass viele von uns heute auch erkennen müssen, dass wir, wie Jesus auch gewarnt hat, irregeführt worden sind. Das heißt, dass manche von uns auch Buße tun müssen. Ob durch den Alltag, unsere Ängste, Bitterkeit, Arbeit oder was anderes. Es kann Gutes oder auch Schlechtes sein. Manche von uns haben die Liebe, die uns eine durchschlagende Leidenschaft bietet, aus den Augen verloren. wollen doch diese Liebe wieder entdecken, oder? Wir wollen entdecken, dass diese Liebe so groß ist, dass wir auch Ja sagen wollen, auch wenn es uns was kostet. Dass wir Ja sagen wollen, auch wenn Leid kommt, das wir gar nicht erwarten können. Weil auch wenn die Welt um uns rum manchmal bedeutungslos scheint, hat dir der Schöpfer der Welt gesagt, dass du ihm wertvoll bist. Egal, was gerade in euren Beziehungen los ist, was gerade in euren Ehen los ist, in den Familien, in der Arbeit, ist dieser Gott für dich. Und die Frage ist, wenn wir das begreifen, wenn wir begreifen, wie groß seine Liebe für dich ist, dass er Ja zu dir sagt, werden wir, egal was die Umstände sind, auch Ja zu ihm sagen. Wollen wir diese Leidenschaft wieder aufnehmen, davon bewegt werden. Ich will Ja dazu sagen. Und ich lade euch dazu ein, dass ihr auch Ja sagt. Wir kommen jetzt zu dem letzten Lied, zu unserem Abschluss. Es geht hier um den Kreuz, um das Kreuz, wo Jesus dir zeigen wollte, wie groß seine Liebe ist. Und dass es nicht an deinen Umständen verbunden ist, sondern an dem, was er getan hat, dass er sich für dich entschieden hat. Hinten wird unser Gebetsteam sein mit Rebecca und mit Lukas und mit Ernst. Und sie würden so gerne für dich beten. Du musst gar nicht nach vorne kommen, du darfst nach hinten und einfach ganz persönlich diese Sachen vor ihm und ins Gebet bringen. Du bist dazu eingeladen. Eingeladen, Ja zu sagen zu diesem Jesus. Auch wenn du es nochmal tun musst. Gott, ich danke dir für diese Zeit. Dass du nicht nur der Schöpfer über uns bist, nicht nur der Schöpfer dieser Welt, sondern der Schöpfer unserer Liebe. Der Schöpfer, der für uns ist. Der nicht weit entfernt bleibt, sondern der eingreift. Der was tut. Und das Größte, was du getan hast, ist das, was du am Kreuz für uns getan hast. Jesus, manchmal werden wir abgelenkt. Wir fragen, welche Zeichen sollen wir erwarten für die schweren Tage? Und du sagst uns, ich habe dich doch schon das Zeichen gegeben, was über alles wichtig ist. Wie groß meine Liebe ist am Kreuz. Warum schaut ihr nach anderen Zeichen? Jesus, wir wollen nicht abgelenkt werden. Wir wollen nicht irregeführt werden. Wir wollen bei dir bleiben. Wir wollen Ja sagen. Wir wollen zu dir treten. Wir wollen nach dir mit Leidenschaft laufen. Das ist unsere Sehnsucht. Das ist unsere Besinnung. Und wir danken dir dafür.